ist auch mein Gebet, dass Gott durch sein Wort zu uns reden kann. Und wenn er mich gebrauchen kann, auch durch das, was ich euch jetzt da bringen darf. Das ist mein Gebet. Nicht, weil ich es kann und weil ich es euch versprechen kann, sondern weil Gott gnädig ist und weil er die Gemeinde versorgen möchte. Aufnahme passt, Marco? Sehr schön. Ja, Pfingsten. Es war für mich als junger Mensch, der in der katholischen Tradition aufgewachsen bin, durchaus das rätselhafteste von allen Feste. Gell? Also so mit Weihnachten fängst du was an und mit Ostern eigentlich auch. Pfingsten. Dann habe ich gelernt, dass es vom Pentekoste von 50 der Namen kommt. 7 mal 7 Tage nach Ostern plus 1. Und dann gibt es auch noch ein jüdisches Fest zum gleichen Zeitpunkt, auch 7 Wochen nach Ostern, dieses Shavuot-Fest. Puh, ja, hat man nicht wirklich viel geholfen, das zu verstehen, erst wenn man wirklich die biblischen Texte liest und verstehst. Und so möchte ich heute euch 3 Punkte bringen. Das erste ist, weil wir es jetzt eben so eingeteilt haben in der Apostelgeschichte, dass der Text heute kommt, Apostelgeschichte 2, dieses Pfingstereignis, was ist damals zu Pfingsten wirklich passiert? Dann direkt anschließend die erste Predigt eigentlich. Für mich als Prediger besonders interessant. Der Petrus haltet die erste Predigt der Geschichte. Was macht er dort? Was sind seine Schwerpunkte? Auf was kommt er hin? Und als drittes, wozu ist das passiert, dass der Heilige Geist gekommen ist? Was haben wir da heute davon? Was heißt das für uns? Die 3 Punkte möchte ich machen. Genau. Und ich freue mich, wenn ihr da mit dabei seid. Ich lese als erstes jetzt einmal die ersten 13 Verse vom Text, wo eben das Pfingstereignis beschrieben wird. Apostelgeschichte 2, die ihr mitlesen wollt, ab Vers 1. Am Pfingsttag waren alle versammelt. Plötzlich ertönte vom Himmel ein Brausen, wie das Rauschen eines mächtigen Sturms, und erfüllte das Haus, in dem sie versammelt waren. Dann erschien etwas, das aussah wie Flammen, die sich zerteilten, wie Feuerzungen, die sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Und alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. Damals lebten in Jerusalem gottesfürchtige Juden aus vielen verschiedenen Ländern. Als sie das Brausen hörten, liefen sie herbei, bestürzt, hörte jeder von ihnen die Versammelten in seiner eigenen Sprache sprechen. Außer sich vor Staunen riefen sie: Wie kann das sein? Diese Leute stammen alle aus Galiläa und doch hören wir sie in den Sprachen der Länder sprechen, in denen wir geboren wurden. Da stehen wir, Parther, Meder, Elamiter, Leute aus Mesopotamien, Judäa, Kappadokien, Pontus, der Provinz Asien, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und den Gebieten von Libyen aus der Gegend von Kyrene, Besucher aus Rom, Juden sowie zum Judentum übergetretene, Kreter und Araber, und wir alle hören diese Leute in unserer eigenen Sprache über die Taten Gottes reden. Erstaunt und verwirrt standen sie da. Was mag das bedeuten? Fragten sie einander. Doch andere spotteten auch: Die sind nur betrunken, das ist alles. Genau, das Pfingstereignis. Also in den ersten 3 Verse wird beschrieben, was dort passiert ist. Es ist die Rede von einem Brausen, das da das Haus erfüllt. Also das Wort dort ist nicht der Hauch, sondern das ist richtiger Sturm, gell? Und dass sich etwas wie Feuerzungen auf die 120 Anwesenden da ungefähr verteilt hat. Ihr habt das Bild am Anfang gesehen, die künstlerische Darstellung, die Bibel ist da sehr genau. Dieses Wort, was sie da sagt, wie Feuerzungen, macht eigentlich klar, dass es nicht Feuerzungen sind, sondern dass es nur so ausgeschaut hat. Also niemand hat da noch ein verbrannte Haar gehabt. Gell? Das gleiche Wort, Hosei, als wie, das wird vergleicht dort, wo beschrieben ist, wie die Taube auf Jesus herabkommt bei der Taufe in Matthäus 3 oder wo bei der Verklärung, nach der Auferstehung, der Engel dort hat ein Gewand weiß wie Schnee. Das Gewand ist nicht aus Schnee, aber es ist noch weißer wie mein Hemd jetzt da. Also es ist wie Schnee. Und die die Wächter, die fallen dort um wie tot. Die waren nicht tot, aber sie waren, es hat so ausgeschaut wie tot. Ja? Oder wo beschrieben wird, Jesus im Garten Gethsemane, wenn ihm der Schweiß vom Gesicht tropft, wie Blutstropfen. Es war nicht Blutstropfen, aber es war wie Bluttropfen, also so stark wie das gemeint. Gell? Also die Bibel ist da ganz genau, sie drückt da wirklich aus, dass es so ausgeschaut hat wie Feuer, aber dass es nicht Feuer war, dass es was Übernatürliches war. Und dieses Ereignis ist genauso einmalig, wie Weihnachten einmalig ist. Ja? Jesus ist einmal in Bethlehem geboren worden. Und es ist genauso einmalig wie Ostern. Jesus ist einmal am Kreuz gestorben und einmal auferstanden. Genauso ist dieses Pfingstereignis auch etwas Einmaliges. Das machen diese Umstände da klar. Nicht etwas, was wiederholt werden kann oder soll oder muss, sondern das war dort einmal so. Und das hat da bestimmte Prophezeiungen erfüllt. Wir werden nicht so viel auf das heute eingehen. Und das Zweite, was wir dann sehen, ist, dass sie nicht nur vom Heiligen Geist erfüllt wurden, sondern auch anfingen, in anderen Sprachen zu sprechen. Das Wort dort ist Glossa, das heißt im Griechischen Zunge, aber es heißt auch Sprache. Das ist ganz lustig, weil meistens ist das Griechische irgendwie die genauere Sprache. Wir haben das gelernt bei Liebe zum Beispiel, da gibt es mindestens 3 oder 4 Wörter, wo wir eigentlich nur die Liebe haben. Aber da ist jetzt das Deutsche tatsächlich genauer. Wir haben ein Wort für Zunge, also für das Organ, was im Mund wackelt, das man zum Sprechen braucht, wie die Stimmbänder auch, und ein anderes Wort für Sprache. Aber das ist im Griechischen ist das ein Wort, Glossa. Ja? Und wenn jemand eine fremde Zunge hat, dann heißt das, er spricht eine fremde Sprache. Ist ja ein schöner Ausdruck eigentlich. Gell? Und der Punkt, den ich jetzt da machen möchte und den wir da auch aus der Bibel sehen, ist, dass das in diesem Fall eine Sprachenrede war und keine Zungenrede. Wir unterscheiden das im Deutschen und gemeint ist damit, dass es eine verständliche, echte Menschensprache war. Wir sehen das im Vers 6b, da steht, bestürzt hörte jeder von ihnen die Versammelten in seiner eigenen Sprache sprechen. Ja? Wir sehen das im Vers 8, wo sie sagen, und doch hören wir sie in den Sprachen der Länder sprechen, in denen wir geboren wurden. Und wir sehen auch im Vers 11 in der zweiten Hälfte, wir alle hören diese Leute in unseren eigenen Sprachen über die Taten Gottes reden. Das heißt, die Zuhörer haben die verstanden. Die sind aus aller Herren Länder gekommen und haben sie trotzdem haben gewusst, das sind alles Galiläer, die haben diese Sprache nie gelernt. Und das Wunder war, dass die in diesen Sprachen reden konnten und sie verstanden haben. Sonst wüssten sie ja nicht, dass Gott gepriesen wird. Ja? Das heißt, wir sehen, dass das eine verständliche, echte Menschensprache war. Das war kein Lallen oder kein Plappern oder sonst irgendwas, wie es auch in der Pfingst- und in der charismatischen Bewegung so vor 150 Jahren ungefähr angefangen hat, ganz intensiv aufzutreten und wie es auch heute dort eigentlich als Reden aus dem Heiligen Geist beschrieben wird. Und die glauben das auch, dass dort der Heilige Geist spricht, wenn jemand so dahin redet. Aber wir wissen, dass es das auch im Voodoo gibt, dass es das Gleiche gibt, wenn Leute Eingeborene in Trance sind, wenn so und so lange getrommelt wird, nachher hängt irgendwas im Gehirn aus und dann ist das Sprachzentrum so im Leerlauf und plappert so dahin. Gell? Das gibt es auch bei Geisteskrankheit. Du kennst es auch bei Kindern, bevor sie reden lernen, plappern sie so. Ja? Und das ist nicht, ich bin davon überzeugt, dass das nicht der Heilige Geist ist, der da redet. Weil es es eben auch in diesem gottlosen Kontext genau das Gleiche gibt. Ja? Und wenn ihr euch dafür im Detail interessiert, ich habe mir noch überlegt, ob ich ein Tonbeispiel mitbringen soll. Ihr wisst, wie das ist, wenn jemand eine Sprache spricht, gell? Die eine echte menschliche Sprache ist. Zum Beispiel habt ihr schon Flüchtlinge gehört aus Persien, aus dem Iran, in Farsi beten. Das ist eine Sprache, wir haben überhaupt nichts mit Farsi am Hut, du verstehst kein einziges Wort. Und trotzdem, wenn der redet, dann spürst du, das ist eine Sprache, der drückt was aus, der will was sagen und der kann was sagen. Das ist kein bloßes Gebrabbel. Und so jemand wie der Roger Levy, der das als Linguistiker studiert, also man kann heute auch eine Sprache, die man nicht kennt, kann man identifizieren. Wenn du die Wissenschaft hast und genug Tonbeispiele hast, dann kannst du die Struktur finden in der Sprache. dann kannst du sie vielleicht nicht übersetzen, da wirst du einen Native Speaker brauchen, aber du kannst auf jeden Fall herausfinden, das ist eine Sprache, da ist Information drin. Und der Roger Levy hat sich eben mit dem Zungenreden beschäftigt und hat ganz klar gesagt, das ist keine Sprache. Wenn es im Detail interessiert, ich werde jetzt nicht weiter darauf eingehen, auf die anderen Erscheinungen, die dem Heiligen Geist zugeschrieben werden, das Lachen im Geist, wo jemand zum Lachen anfängt und nicht mehr aufhört, und das Ruhen im Geist, wo sie nach hinten umfallen und einschlafen, oder das Wiehern im Geist und das Böllen im Geist, ich lasse das alles sein, und deswegen habe ich auch das Tonbeispiel nicht gebracht, weil wir aus der Bibel nicht sehen, dass der Heilige Geist so wirkt. Was ist mit den Spötter jetzt da im Vers 13, die sagen, die sind nur betrunken, das ist alles? Naja, das wird halt ein Römer sein, der dort jemanden Arabisch reden gehört hat. Ja. Wenn er glaubt, dass das nichts ist, mein Arbeitskollege redet Arabisch, das ja, muss ich einige Bier trinken, bis ich das nachreden kann. Also, wenn du die Sprache nicht kennst, dann kann es schon verständnislos für die klingen. Aber wir haben da ganz klar das Zeugnis von allen Zuhörern, dass sie gehört haben, wie Gott gepriesen worden ist in ihrer Muttersprache. Es war verständlich. Also das war das große Wunder dort. Es war keine Zungenrede, sondern es war eine Sprachenrede. Genau, und damit möchte ich jetzt auf den zweiten Punkt kommen, auf diese erste Predigt, die der Petrus dann gehalten hat. Ich lese euch das vor, ab Vers 14 bis 21 zuerst einmal. Da trat Petrus mit den 11 anderen Aposteln vor und rief der Menge zu: Hört zu, ihr jüdischen Männer und Einwohner Jerusalems. Ich will euch etwas sagen. Manche von euch meinen, diese Leute seien betrunken. Das ist nicht wahr. Um 9 Uhr morgens betrinkt man sich nicht. Nein, was ihr heute Morgen seht, ist vor vielen hundert Jahren von dem Propheten Joel vorausgesagt worden. In den letzten Tagen, spricht Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und Töchter werden Weissagen, eure jungen Männer werden Visionen haben und eure alten Männer prophetische Träume. In diesen Tagen werde ich meinen Geist sogar über alle Diener, ob Mann oder Frau, ausgießen, und sie werden Weissagen. Und ich werde Wunder oben am Himmel tun und Zeichen unten auf der Erde, Blut und Feuer und Rauchwolken. Die Sonne wird finster werden und der Mond blutrot, ehe der große und herrliche Tag des Herrn anbricht. Und jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. So fängt der Petrus da jetzt an. Warum sage ich, es ist die erste Predigt? Wir wissen, dass sie sich vorher vor lauter Angst verkrochen haben. Ja? Keiner von den Jüngern ist nach der Kreuzigung öffentlich aufgetreten. Und sogar wie Jesus dann zu ihnen gekommen ist und mit ihnen zusammen war, sind sie unter sich geblieben. Und Jesus selber hat das bei der Himmelfahrt ihnen auch gesagt, im Vers 8 vom ersten Kapitel: Wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen, dann werdet ihr den Menschen auf der ganzen Welt von mir erzählen. In Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien, ja, bis an die Enden der Erde. Das heißt, Jesus hat das auch gewusst und hat auch gesagt: Dann, wenn ihr den Heiligen Geist kriegt, dann werdet ihr Kraft haben. Und das ist der Grund, warum er jetzt auferstehen kann. Vor alle Leute, da haben sich Tausende versammelt, und der Petrus, der sich mit alle vorher verkrochen hat, sie waren im verschlossenen Raum, der hat jetzt durch den Heiligen Geist diese Selbstsicherheit gekriegt und den Mut, vor die Leute zu stehen. Das kostet dir was. Und jetzt schaut euch einmal an, wie er sie nachher anredet. Gell? Jetzt am Anfang, im ersten Teil, sagt er jetzt noch, dass das, was sie da erleben, jetzt an die Auswirkung des Heiligen Geistes ist, und er bezieht sich auf ein Text aus dem Alten Testament, aus Joel, Kapitel 3 und Kapitel 4, und sagt, dort ist es schon prophezeit worden im Alten Testament, dass der Heilige Geist an alle ausgegossen wird. Das war im Alten Testament nicht so. Ihr erinnert euch vielleicht, dass dort der Heilige Geist nur punktuell auf Leute gekommen ist. Wenn sie eine besondere Aufgabe haben, dann steht dort, und er wurde vom Geist erfüllt und da dieses und jenes. Ob der Elia jetzt die Baalspriester hingerichtet hat, oder ob ein König gesalbt worden ist vom Propheten oder so, dort ist dann die Rede für eine besondere Situation vom Heiligen Geist. Und das, was da jetzt vorhergesagt worden ist und sich jetzt erfüllt ist, dass eben der Heilige Geist auf alle kommt. Und auch, wie wir lesen werden, er in ihnen wohnt. Sogar auf Frauen, sagt er da, und sogar auf die, wenn da Diener steht, das sind eigentlich Sklaven gemeint. Ja? Also Knechte und Mägde, schreibt der Luther und die Elberfelder. Gell? Das heißt, das ist das Besondere, was schon im Alten Testament prophezeit worden ist, dass der Heilige Geist auf alle kommt. Wir werden das später noch im dritten Teil anschauen, was das für uns heißt. Aber wir sehen ja ganz klar im Vers 19 und 20, dass Joel Kapitel 3 und 4 sich auf Israels Endzeit und auf Israels Bekehrung bezieht und zum großen Teil noch in der Zukunft liegt, sich jetzt nicht erfüllt hat. Weil was da steht, Zeichen und Wunder oben am Himmel tun, Blut, Feuer und Rauchwolken, die Sonne wird finster werden, der Mond blutrot, ehe der große herrliche Tag des Herrn anbricht. Da ist von der Apokalypse die Rede, von der Endzeit. Und das ist auch der Zeitpunkt, wo diese Ausschüttung des Heiligen Geistes auf Israel wirklich passieren wird. Das heißt, Joel 3 und 4 redet von Israels Endzeit. Nicht, das erfüllt sich zu dem Zeitpunkt jetzt noch nicht. Die Apostel wenden sich da jetzt erst an die Juden. Ja? Und die Hinwendung zu den Nichtjuden, zu den Heiden, so wie wir alle, die ist erst später durch den Paulus wirklich passiert. Ja? Der hat den Auftrag gekriegt, zum Cornelius zu gehen. Der hat den Auftrag gekriegt, an die Grenzen der Welt zu gehen und auch denen nicht Juden sind anzusprechen. Aber zu Pfingsten, die Apostel dort, haben nur in dem Publikum, nur ihre Volksgenossen, die Juden gehabt. Bald danach einmal ist es so, wie wenn Gott die Pause-Taste drückt, da bei Israel, weil sie eben den Herrn nicht annehmen, zur großen, ich meine, das waren jetzt alles Juden, aber zur großen Menge haben sie ihn abgelehnt, wie sie es auch heute noch tun. Und während diese Pause-Taste bei Israel gedrückt ist, passiert die Heilsgeschichte jetzt bei uns. Und das ist etwas, wofür wir eigentlich sehr dankbar sein müssen. Weil die Prophezeiungen da, die sich da auf Israel beziehen, erfüllen sich auch bei uns. Ja? Der Kernvers ist der Vers 21. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und das sind derweil noch nicht die Juden, die sind noch auf Pause, sondern wir als die Nichtjuden. Wie geht es dann weiter? In Vers 22 spricht der Sohn: Hört zu, ihr Menschen aus Jerusalem. Ihr alle wisst, dass Gott durch Jesus von Nazareth große Taten, Wunder und Zeichen wirkte und ihn dadurch vor euch allen bestätigte. Ihr aber habt ihn mit Hilfe von Menschen, die das Gesetz Gottes nicht kennen, ans Kreuz nageln und ermorden lassen. Damit erfüllt sich, was bei Gott lang zuvor beschlossen war. Doch Gott hat ihn aus den Schrecken des Todes befreit und wieder zum Leben auferweckt, denn der Tod konnte ihn nicht festhalten. Das heißt, der Petrus spart da nicht, gell? Stell dir vor, der stellt sich halt an vor ein paar tausend Leute und sagt, ihr habt den ans Kreuz gebracht. Ja? Er sagt wohl auch dazu, es war von Gott vorherbestimmt. Aber er schont sie nicht, gell? Also er redet ihnen direkt, er redet ihnen nicht ums Maul, ja, sondern er redet sie direkt an. Und das können wir vielleicht auch lernen von der Art zu predigen da. Es geht nicht darum, dass sich die Zuhörer grundsätzlich wohlfühlen, immer bei allen und alles gern hören, was sie hören. Ja. Das soll auch unsere Predigt nicht sein. Wenn Gott uns bewegen will, dann kann es auch einmal treffen. Ja. Er kommt da direkt zum Kern. Und dann in den nächsten 6 Verse, die lese ich jetzt nicht vor, da argumentiert er mit den messianischen Psalmen. Da argumentiert er, dass der David in manche von seinen Psalmen geschrieben hat, dass er auferstehen wird, dass er den Tod nicht sehen wird, dass er zu Rechten Gottes sitzen wird und sagt ihnen, hört her, der David ist gestorben und ist begraben, das stimmt so nicht für ihn selber, aber es stimmt für den Sohn Davids, für seinen Nachkommen, der ihm versprochen ist, der ewig auf dem Thron sitzen wird und das ist eben Jesus. Das heißt, er argumentiert mit dem, was sie kennen. Sein Publikum, die Juden, haben viele von diesen Psalmen auswendig kennen. Und wenn er die jetzt anspricht, diese messianischen Psalmen, dann klingelt da bei ihnen was. Das heißt, er argumentiert von Jesus, dass er der Retter ist, mit etwas, was das Publikum kennt. Und das ist auch für uns ganz wichtig. Wir können die Leute wahrscheinlich nicht mit einem messianischen Psalm davon überzeugen, dass Jesus Gottes Sohn ist. Weil die kennen das gar nicht. Vielleicht gibt es aber in unserer Geschichte oder in unserer Lebensgeschichte Sachen, mit denen wir die Leute davon überzeugen können, dass Jesus wirklich lebt. Ja? Und das ist unsere Aufgabe als Prediger, das ist deine Aufgabe als Zeuge Jesu, etwas zu finden bei deinem Publikum, wo du anknüpfen kannst. Und das wird nicht so wie da ein messianischer Psalm sein, wo er zu Juden redet, die das auswendig kennen haben. Ja? Vielleicht bei uns wird man vielleicht, weiß nicht, beim Herrn der Ringe anknüpfen, wenn es jemand kennt. Und sagt, ja, es braucht einen, der es auf sich nimmt und der die Rettung schafft, wo alle zweig sind, oder was weiß ich. Das ist nur eine Idee. Steht da auch nicht in meinem Konzept, dass man jetzt so kommen. In Vers 32 sagt er dann auf jeden Fall, diese Weissagung, eben dass Jesus nicht im Tod bleiben wird, bezog sich auf Jesus, den Gott von den Toten auferweckt hat, was wir alle bezeugen können. Ja? Diesen Jesus hat Gott auferweckt und davon sind wir Zeugen. Und dann sagt er ihnen, er, Jesus, sitzt zu Rechten Gottes, er ist jetzt Herr und er hat diesen Heiligen Geist geschickt. Und das Wort geschickt, das ist da nicht so die Prise Salz, gell? Das ist ausgegossen, das ist überfließend. Und das ist das, was sie da erlebt haben. Und im letzten Vers von unserem Text heute sagt er dann, Vers 36, so soll nun jedermann in Israel sicher wissen, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Das war sein Schlusssatz von seiner Predigt. Wir wissen nicht, ob es so viel länger war, aber wir sehen, der Petrus ist einer, der gerade ausredet, der, den ihr gekreuzigt habt, ja, also der sie auch an das erinnert, was sie erlebt und gesehen haben, der in ihrem Leben anknüpft, in ihrer Geschichte anknüpft, um ihnen klar zu sagen, und seine Kernbotschaft ist, Jesus ist auferstanden, er ist jetzt Herr. Und wir lesen dann, und das wird eine spätere Predigt sein, wie sie reagieren. Ich lese jetzt nur in Vers 37, was sie von Petrus hörten, traf sie ins Herz. Und sie fragten ihn und die anderen Apostel, Brüder, was sollen wir tun? Das ist auch etwas, was eine gute Predigt bewirkt. Sie trifft jemanden und er sagt dann, ich kann nicht so bleiben, wie ich bin. Ich muss jetzt etwas tun. Und das ist auch unser Gebet und das soll auch dein Gebet sein. Wenn du mit jemandem sprichst über Jesus, dass der nicht sagt, ja, passt eh, ist eh nett, sondern wirklich spürt, er kann jetzt etwas tun, er soll jetzt etwas tun. Es ist eine Entscheidung zu treffen. Was bedeutet dieses Pfingstereignis heute für uns? Wozu ist der Heilige Geist für uns gekommen? Wie wirkt sich das für uns aus? Da möchte ich jetzt den dritten Teil der Predigt verwenden. Ja? Jesus selbst hat ja den Heiligen Geist angekündigt. Ja? Beim letzten Abendmahl, das ist im Johannes-Evangelium, sind das die Kapitel 14, 15, 16 und so weiter. Ich lese euch den wichtigsten Text dazu. Die Stelle steht da oben, Johannes 14, 15 bis 20. Da verspricht Jesus ihnen den Heiligen Geist. Wenn ihr mich liebt, sagt er zu seinen Jüngern, werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Ratgeber geben, der euch nie verlassen wird. Es ist der Heilige Geist, der in alle Wahrheit führt. Die Welt kann ihn nicht empfangen, denn sie sucht ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und später bei euch sein wird. Ja? Das heißt, da bezieht er sich auf die Zeit nach Pfingsten, dass er wirklich bei uns dann ist. Nein, ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Ich werde zu euch kommen. Die Welt wird mich schon bald nicht mehr sehen, doch ihr werdet es. Denn ich werde leben und ihr werdet auch leben. Wenn ich wieder zum Leben auferstanden bin, werdet ihr wissen, dass ich in meinem Vater bin, und ihr in mir seid und ich in euch. Da ist die Rede vom, was er da Beistand nennt, das ist ein kompliziertes Wort mit vielen Bedeutungen, das ist der, den man zu Hilfe ruft. Der Paraklet ist das griechische Wort. Das ist ein Beistand, ein Tröster, ein Ermutiger, auch ein Anwalt. Ja? Stell dir vor, du stehst vor Gericht und hast keine Ahnung, was da läuft, was da sein muss, wie man da reden muss, wie man argumentiert, dann ist dein Anwalt, eben, den du ganz dringend brauchst, ja, der vertritt dich dort, der kennt sich dort aus, der weiß, was man dort sagt und was man nicht sagt und was man besser gar nicht sagt und wie man das sagt und wann man das sagt. Und du weißt das alles nicht. Du brauchst dort einen Anwalt. Ja? Das ist der Beistand, den er du nicht. Das heißt, es ist nicht nur so ein Einflüsterer, wenn du deinen Text vergessen hast, sondern den brauchst du wie die Augen im Kopf, sagt er da. Und das verspricht er ihnen da. Und er sagt auch, es ist gut, dass ich gehe, weil dann kann ich euch den Beistand schicken. Der Heilige Geist ist Christus in uns. Der Heilige Geist ist die Art und Weise, wie Jesus in uns leben kann. Wie er noch auf der Erde war, hat er nur so kennen mit den Jüngern bei 19, ja, und hat sie mitgenommen. Und die anderen Leute haben lang gewartet, bis er gekommen ist. Und wenn er gekommen ist, dann sind sie alle zusammengelaufen und dann war er wieder weg. Aber jetzt sagt er, es ist gut, dass ich gehe, damit ihr euch den Heiligen Geist schickt, weil der kann in euch leben. Der Heilige Geist ist die Art, wie Christus in uns lebt. Das ist der Weg, wie Christus bei uns sein kann und in uns lebt. Das ganze 8. Kapitel vom Römerbrief, wenn du das einmal durchliest, dort wird das ein bisschen auseinandergeklappt. Ja? Zwei wichtige Aussagen aus Römer 8, Römer 8, Vers 16. Denn der Geist Gottes selbst bestätigt uns tief im Herzen, dass wir Gottes Kinder sind. Der Heilige Geist, der in dir lebt, ist es, der dir sagt, dass du erlöst bist, dass du Gottes Kind bist, dass Gott dir vergeben hat. Wenn du das weißt, dann weißt du das nicht aus dir, sondern der Heilige Geist ist der, der in dir das sagt. Und wenn du das noch nicht weißt, wenn du nicht sicher bist, dass du Gottes Kind bist, wenn du nicht sicher bist, dass Gott dir vergeben hat, dann kann es daran liegen, dass du noch nicht Jesus nachfolgst und das noch nicht verstanden hast und deswegen auch den Geist in dir noch nicht hast. Er bezeugt uns, dass wir Kinder Gottes sind. Ja? Und das ist nicht ein besonderer Geistestaufe oder irgendein zweites notwendiges Erlebnis, dass der Heilige Geist in uns kommt, sondern das passiert dort, wo du vom Tod ins Leben übergehst. Wo du, ich will jetzt nicht sagen, dich bekehrst, weil eigentlich tut das ja keiner selber für sich, wo du von Gott bekehrt wirst zu ihm, wie auch immer. Denkt an den 1. Korintherbrief 3. Dort habe ich euch das auseinandergeklaut mit den natürlichen Menschen und mit den geistlichen Menschen und mit den fleischlichen Menschen. Und dort redet der Paulus die ganze Gemeinde als Heilige an. Und er sagt, ihr habt den Heiligen Geist, lebt doch so. Und er sagt, da gibt es bei euch gibt's die einen, die schon geistlich leben, die Pneumatikos, und da gibt es die, die noch fleischlich leben, die Sarkikos, die haben genauso den Heiligen Geist, aber sie sind noch Babys, erinnert euch. Sie kennen noch nichts außer Schreien und sie brauchen noch geistliche Milch. Aber alle sind Heilige und alle haben den Heiligen Geist, die schon gut unterwegs sind und die ganz am Anfang sind. Und die natürlichen Menschen, die sind die, was den Heiligen Geist nicht haben, die geistlich tot sind und die kehren auch nicht zur Gemeinde. Die leben auch noch nicht. Ja? Das heißt, du brauchst die nicht dann noch ausstrecken, besonders heilig zu werden, das und das zu schaffen, das und das zu tun, damit du den Heiligen Geist kriegst und dann auf einmal hast ihn, sondern dadurch, dass du Jesus nachfolgst, hat er versprochen, dass du den Heiligen Geist kriegst in dein Herz. Eigentlich ist er das neue Leben in dir. Du kannst gar nicht ein Jünger Jesus sein, ohne dass du den Heiligen Geist hast, weil das ist das neue Leben, das wir haben. Das ist die Art, wie Jesus in uns lebt. Und deswegen hat es keinen Sinn zu sagen, du bist zwar ein Christ, du folgst Jesus noch, aber du brauchst jetzt noch eine Geistestaufe, weil sonst bist du nur ein Christ zweiter Klasse oder bist nur im Standgas unterwegs oder sonst irgendwas. Das ist eigentlich geistlich eine falsche Lehre. Da werden, wenn man das versucht, aus der Bibel zu argumentieren, da werden irgendwelche Einzelereignisse, so wie Pfingsten eben, hergenommen und zum allgemeinen Gesetz gemacht. Und wir sehen das überhaupt nicht so. Zwei Verse noch aus Römer 8, nachher bin ich eigentlich damit schon fast fertig. Vers 26 und 27. Der Heilige Geist hilft uns in unserer Schwäche, denn wir wissen ja nicht einmal, warum oder wie wir beten sollen. Doch der Heilige Geist betet für uns mit einem Seufzen, das sich nicht in Worte fassen lässt. Und der Vater, der alle Herzen kennt, weiß, was der Geist sagt, denn der Geist bittet für die, die zu Gott gehören, wie es dem Willen Gottes entspricht. Das heißt, der Heilige Geist, er vertritt uns im Gebet, er übersetzt unsere Gebete. Und ich glaube, unsere Gebete, die haben das oft notwendig, dass sie übersetzt werden. Mein Gott kennt unser Herz und weiß, was wir wollen und uns wünschen. Aber manchmal geht es uns doch wirklich um uns selber, wenn wir beten, oder? Ich, meiner, mir, Herr segne alle vier. Ich, mir, meiner, mir, genau so geht es. Herr segne alle vier. Wir brauchen Übersetzung. Und das macht der Heilige Geist. Also unser Beistand, unser Tröster, unser Anwalt, auch vor dem Thron Gottes. Also, wenn wir das anschauen, woher weißt du, dass du den Heiligen Geist in dir hast? Wenn du weißt, dass du ein Kind Gottes bist, dann ist es der Heilige Geist, der dir das sagt. Und wenn du das erlebt hast, dass Gott deine Gebete versteht, obwohl du gar nichts verstehst. Ja. Der letzte Punkt, den ich jetzt machen möchte, ist, dass der Heilige Geist eigentlich der Autor der Bibel ist. Das muss ich jetzt ein bisschen erklären. Das war für mich jetzt auch so ein bisschen die Erkenntnis von der Predigt da, aber es stimmt tatsächlich. Jesus selber hat ja nichts aufgeschrieben, oder? Der hätte ja auch kein Evangelium schreiben, dann war es wenigstens aus erster Hand gewesen. Stattdessen gibt es jetzt vier Evangelien. Ja? Und die ganze Apostelgeschichte, da war Jesus schon weg. Ja? Er hat selber also nichts aufgeschrieben, aber ich lese euch das aus 2. Timotheus 3, Vers 14, da steht, die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und kann uns lehren, was wahr ist und uns erkennen lassen, wo Schuld in unserem Leben ist. Sie weist uns zurecht und erzieht uns dazu, Gottes Willen zu tun. Das Wort, das da steht, von Gottes Geist eingegeben, das ist Theopneustos. Theo ist Gott und Pneu ist der Hauch, der Geist. Ja? Also von Gott eingehaucht. Das bedeutet, dass der Heilige Geist selber den ganzen Autoren, den Petrus, den Paulus und den allen, wirklich eingegeben hat, was sie schreiben sollen. In dem Sinn ist der Heilige Geist der Autor, so wie wenn Jesus es diktiert hätte. Und das stimmt in drei Dimensionen, und das möchte ich euch noch kurz sagen. Erstens in der historischen Dimension. In Johannes 14, 26 steht, der Heilige Geist, hat Jesus gesagt, wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Das gilt natürlich für die Evangelisten. Ja? Die haben, der Johannes hat so und so lange mit Jesus zusammen gelebt und dann, wie er das Evangelium geschrieben hat, hat der Heilige Geist ihn an alles erinnert, was Jesus gesagt hat. Das heißt, wir wissen, das Wort Gottes, wie es geschrieben ist, es ist echt, es ist wahr, es ist genau und es ist zuverlässig, weil der Heilige Geist ihn an alles erinnert hat, was Jesus gesagt hat. Das zweite auch in dogmatischer Hinsicht, nicht nur in historischer Hinsicht. Ja, das steht auch in Johannes 14, Vers 26. Der Geist wird euch alles lehren. Da geht es jetzt nicht nur um die Fakten, das haben wir bei historisch, sondern da geht es auch um das Verstehen, was das bedeutet. Auch das hat Jesus da uns versprochen, dass der Heilige Geist uns das Wort Gottes aufschließen wird, dass wir es verstehen. Was hat er noch gesagt vorher? In Johannes 14 steht, die Welt hat diesen Geist nicht und die kann das gar nicht verstehen. Wenn der Geist nicht in dir lebt, dann kannst du das Wort Gottes nicht verstehen, weil du tot bist. Und wir sehen das doch rund um uns, dass das Wort Gottes, das uns so viel bedeutet, für andere komplett unverständlich ist. Es ist ihnen eine Torheit, steht in der Bibel. Ja? Wenn du vom Wort Gottes etwas verstehst, dann hast du es, dass der Heilige Geist in dir lebt, oder? Oder es dir Gott ganz übernatürlich jetzt eingibt. Ja, genau. Aber durch den Heiligen Geist verstehen wir das Wort Gottes erst. Und das dritte, prophetisch. Ja? In Johannes 16, Vers 13 sagt auch Jesus, er wird euch das Kommende verkünden. Wir sehen das, der Johannes hat eine komplette Offenbarung geschrieben über die ganze Zukunft, über die Apokalypse, wie die Welt untergehen wird, wie die Gemeinde entrückt wird, wie wir dann in Gottes Herrlichkeit sein werden. Das heißt, wie der Heilige Geist das Wort Gottes geschrieben hat durch die Autoren, hat er nicht nur die historischen Fakten richtig gekriegt, hat nicht nur dogmatisch die Lehre und das Verständnis richtig eingelegt, sondern auch prophetisch in die Zukunft geschaut. Und auch das hat er uns mitgegeben im Wort Gottes. Und mit ein paar Worten aus der Offenbarung möchte ich auch schließen jetzt. Fast die letzten Worte aus dem letzten Kapitel, Offenbarung 22, ab Vers 17. Dort wird klar gemacht, die Bibel ist das vollkommene Wort Gottes und sie ist abgeschlossen. Wir brauchen jetzt nicht darauf warten, dass uns der Heilige Geist irgendwas Neues noch sagt, etwas, was gar nicht in der Bibel steht. Er leitet uns in unserem täglichen Leben, aber die Offenbarung des Willen Gottes ist abgeschlossen. Und dort steht, der Geist und die Braut sagen, komm. Ja, komm Jesus, komm wieder das zweite Mal. Wer sagt das? Der Geist, also der Heilige Geist und die Braut. Das sind wir. Das ist die Gemeinde da. Der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer sie hört, soll sagen, komm. Wer durstig ist, der komme. Wer will, soll kommen und umsonst vom Wasser des Lebens trinken. Und ich versichere jeden, der die prophetischen Worte dieses Buchs liest, wenn jemand dem, was hier geschrieben steht, etwas hinzufügt, wird Gott ihm die Plagen hinzufügen, die in diesem Buch beschrieben sind. Und da stehen schlimme Sachen drin. Ja? Und wenn jemand irgendwas von den prophetischen Worten dieses Buches wegnimmt, wird Gott ihm seinen Anteil am Baum des Lebens und an der heiligen Stadt wegnehmen, die in diesem Buch beschrieben sind. Derjenige, der dies alles bezeugt, sagt, ja, ich komme bald. Wir sehen da, dass der Heilige Geist sich mit Jesus ganz identifiziert. Der, der es bezeugt, das ist der Heilige Geist, der es angesagt hat, und der sagt, ja, ich komme bald. Das ist Jesus. Amen. Komm, Herr Jesus, mit dem ich dich schließen.